Damen und Herren, ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Ich bedanke mich sehr für Ihr Interesse. Und ich möchte mich auch an der Stelle bedanken bei Herrn Birnbacher und Herrn Arnehaus, dass Sie sich auf das Verfahren eingelassen haben, erstmal den Moraltheologen sprechen zu lassen. Ich will ganz kurz die Situation charakterisieren, von der wir ausgehen, wenn wir die Fragen stellen, die Herr Busbitte gerade schon formuliert hat. Es geht um die Situation, dass wir in einer ganz anderen Art und Weise gezwungen sind, Entscheidungen am Lebensende zu fällen, als das für vergangene Generationen der Fall war. Wir müssen uns alle Gedanken darüber machen, wie wir unser Leben führen angesichts der Endlichkeit und angesichts des unentrinnbaren Todes. Das wussten alle. Was bei uns jetzt neu ist, dass wir durch den Fortschritt der technischen Möglichkeiten uns jetzt auch immer mehr Gedanken darüber machen müssen, wie wir die Phase des Sterbens gestalten wollen. Wir haben mittlerweile durch die Technik die Möglichkeit, in Situationen, in denen früher das Leben beendet war, nicht mehr fortgesetzt werden konnte, lebenserhaltende Maßnahmen einzusetzen und das Leben weiter zu verlängern. Und das wirft die Frage auf, wollen wir das in allen Fällen? Oder ich kann es umgekehrt formulieren, ein bisschen zuspitzen. Dann entsteht das Problem, dass wir eine Lebensverlängerung um jeden Preis nicht wollen. Und Sie werden sicher aus den Medien entnommen haben, diese Fälle, die wir immer wieder sehr, sehr intensiv auch öffentlich diskutieren, wenn Menschen jahrzehntelang im Koma gelegen sind und deren Leben zum Teil jahrzehntelang erhalten wurde, ohne dass wirklich eine Aussicht auf eine Verbesserung der Lebenssituation bestanden hätte. Wir wollen nicht, dass in der Phase des Sterbens die Technik die Entscheidung übernimmt und dass das technische Können maßgeblich ist für das, was passiert. In dem Zusammenhang sprechen wir dann immer von, wir wollen die Würde bewahren, indem wir die Phase des Sterbens selbstbestimmt gestalten und selbstbestimmt auch sterben. Um einer solchen Verfremdung durch die Technik zu entgehen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die werden klassischerweise mit den Begriffen indirekte Sterbehilfe und passive Sterbehilfe bezeichnet. Die Begrifflichkeit ist ein bisschen problematisch, wird kontrovers diskutiert. Ich bleibe zwar mit der traditionellen Begrifflichkeit, um ganz kurz zu charakterisieren, worum es dabei geht. Indirekte Sterbehilfe bezeichnen wir das Verfahren, wenn bei der Schmerzlinderung mit Medikamenten auch eine unter Umständen dadurch ausgelöste Lebensverkürzung in Kauf genommen wird, wenn man primär das Sterben in der Phase möglichst schmerzfrei gestalten will. Und von der passiven Sterbehilfe spricht man, wenn eine Behandlung oder eine Therapie abgebrochen wird oder erst gar nicht begonnen wird, weil sie tatsächlich nicht mehr dem Leben dient, sondern nur noch ein Sterben verlängert. Solche Dinge kann man mit der Patientenverfügung regeln, für den Fall, wenn man nicht mehr äußerungsfähig ist. Und mit dem Stichwort Patientenverfügung komme ich auch auf den Punkt, den wir uns alle stellen müssen. Angesichts dieser Situation, angesichts dieser Möglichkeiten, die wir mittlerweile vor allem im Bereich der Intensivmedizin haben, müssen wir Entscheidungen fällen. Und müssen wir ernst nehmen, dass keine Entscheidung in dieser Situation zu fällen eben auch bedeutet, dass auf der Grundlage dieser Entscheidung dann ihr Sterben von anderen gestattet. Ein Punkt, und auf den will ich ausführlicher eingehen, weil ich denke, dass der vermutlich derjenige wird, den wir am kontroversesten diskutieren können. Ein Punkt, eine Möglichkeit, mit dieser neuen Situation umzugehen, eine Möglichkeit, die wir vor kurzem sehr ausführlich und sehr sehr massiv öffentlich diskutiert haben, ist die Frage, soll auch die Suizidbeihilfe als eine Möglichkeit, das Sterben zu gestalten, zugelassen werden. Vor längerer Zeit haben wir auch sehr intensiv über die aktive Sterbehilfe, also über die Tötung auf Verlangen in einer solchen Situation diskutiert. Das war in Deutschland nicht mehrheitsfähig. Die Diskussion ist zurückgegangen, aber Sie wissen vermutlich, dass in den Niederlanden und in Belgien diese Tötung auf Verlangen zwar nicht erlaubt ist, aber unter bestimmten Bedingungen möglich ist. Ich werde ausführlicher auf die Frage nach einer legitimen Suizidbeihilfe eingehen und nicht auf die aktive Sterbehilfe, aber einige der Überlegungen, die ich in dem Rahmen referiere, kann man auch auf die Diskussion über die aktive Sterbehilfe übertragen. Wenn ein Theologe, ein Moraltheologe sich zur Frage des Suizids und der Suizidbeihilfe äußert, dann erwartet man eigentlich zunächst, dass er mit Gott argumentiert. Dass er zurückgreift auf das traditionelle Argument der Souveränität Gottes. Gott als Herr über Leben und Tod, oder wenn ich davon ausgehe, dass Gott Herr über Leben und Tod ist, dann ist eine Selbstverfügung in dieser Weise nicht legitim. Das ist so das klassische Argument, darauf will ich auch als erstes eingehen. Ist das wirklich tragbar? Kann man so wirklich argumentieren? Der zweite Punkt, auf den ich eingehen werde, ist die Frage, kann man diese Frage entscheiden über eine Güterabwägung? Kann man im Rahmen einer Güterabwägung sagen, ja, das Leben ist zwar ein hohes Gut, aber unter Umständen wiegen andere Güter oder die Vermeidung bestimmter Güter mehr als dieses Gut. In einem dritten Punkt will ich dann ganz kurz auf die aktuelle Gesetzgebung oder auch das jetzt gültige Gesetz zur Suizidbeihilfe eingehen. Und dann in einem vierten Punkt fragen, warum wir uns so schwer getan haben mit diesem Gesetz. Denn dieses Gesetz sagt eben nicht einfach, das soll jeder selber entscheiden. Dieses Gesetz nimmt nicht einfach die Autonomie und Selbstbestimmung zur Grundlage der Regelung. Und deshalb werde ich in einem dritten Punkt fragen, warum? Wir werden sehen, bei der Theologie ist das auch so. Die Theologie geht auch nicht einfach aus von der Selbstbestimmung im Sinne von, dass wir jeder selber entscheiden. Da ist es nicht so verwunderlich. Aber das Gesetz eben auch. Und im fünften Schritt abschließend will ich dann schließlich zeigen, dass ein angemessenes Konzept Selbstbestimmung in dieser Phase in Anspruch zu nehmen, darin besteht, dass man Fürsorge und Selbstbestimmung nicht als Gegensätze versteht, sondern wechselseitig aufeinander beziehen kann. Und die konkreten Beispiele, bei denen das für mich greifbar ist, sind die Hospizareine und das Spes Viva. Und deshalb bin ich auch sehr dankbar, dass wir da Leute da haben, die da auch dafür werben. Bevor ich jetzt also als erstes auf dieses sogenannte Souveränitätsargument eingehe, kann man so argumentieren, kann man sagen, Suizid ist deshalb nicht legitim, weil es in die Souveränitätsmacht Gottes eingreift. Bevor ich darauf eingehe, will ich eine kurze Vorbemerkung machen. Eine Vorbemerkung, wie sind klärt, auf welcher Ebene bewegen wir uns eigentlich mit dieser Diskussion? Mir ist wichtig, in diesem Zusammenhang zu klären, wenn ich mich kritisch auseinandersetze mit dem Suizid, der Frage nach der Beihilfe zum Suizid, da geht es mir nicht um ein Urteil, um ein moralisches Urteil über konkrete Fälle. Darüber sind wir zum Glück hinaus. Niemand verfolgt die Absicht, Menschen, die in der konkreten Situationen, in extremen Situationen sich diese Frage stellen, irgendwie moralisch beurteilt. Die Ebene, auf der wir uns hier bewegen, ist die auf der wir klären, wie wollen wir als Gesellschaft mit dieser Möglichkeit am Lebensende umgehen. Welche allgemeingültige Regelung wollen wir treffen. Welches moralische Urteil können wir zum Ausgangspunkt machen, um eine allgemeingültige Regelung zu formulieren? Wir sollten nicht individuelle Einzelfälle, in denen dann tatsächlich die Gewissensentscheidung nochmal eine ganz andere Rolle spielt. Wir sollten nicht individuelle Einzelfälle zur Grundlage einer allgemeingültigen Regelung oder Beurteilung machen. Auf der bewegen wir uns, aber wenn wir das heute Abend diskutieren. Auf dieser Ebene bleibt die Spannung bestehen. Die Spannung zwischen dem Gebot, die Selbstbestimmung zu respektieren, und andererseits der ärztlichen Pflicht zur Lebenserhaltung. Wie geht die Theologie, die Moraltheologie mit dieser Spannung um? Und jetzt komme ich wie angekündigt zu diesem ersten Punkt. Kann man aus der Perspektive der Theologie mit der Souveränität Gottes an dieser Stelle argumentieren? Das war tatsächlich traditionell der Fall. Traditionell wurde dem Recht auf Selbstvernichtung darum widersprochen, dass man durch die absolute Schöpfermacht Gottes verwiesen hat. Gott als der alleinige Herr über Leben und Tod duldet nicht, dass der Mensch sich ein unbeschränktes Verfügungsrecht in Bezug auf sein eigenes Leben aneignet. Mittlerweile hat sich bei der Moraltheologie der Überlegung durchgesetzt, dass die Art zu argumentieren oder die Art auf die Frage nach dem Suizid zu reagieren problematisch ist. Aus mehreren Gründen. Einmal steckt hier ein sehr problematisches Gottesverständnis drin. Wenn hier von einem Herrschaftsrecht Gottes ausgegangen wird, dann steckt hier die Vorstellung dahinter, dass Gott dem Menschen als Herr begegnet, dass das Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen ein Machtverhältnis ist. Das entspricht eigentlich nicht unseren zutiefst christlichen Intuitionen, dass das Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen ein Verhältnis der Freiheit ist. Aber darauf will ich gar nicht ausführlicher eingehen. Ich denke, ein noch sehr viel kritischeres Argument gegen dieses Verfahren, gegen den Versuch, mit der Souveränität Gottes zu argumentieren, besteht darin, dass wir aus Prädikaten Gottes gar keine direkte Verhaltensweise des Menschen ableiten dürfen. Wir können nicht aus Prädikaten Gottes unmittelbar direkt Verbote oder Vorschriften ableiten. Aus Aussagen über Gott dürfen keine eindeutigen ethischen Imperative oder Verbote abgeleitet werden. Das wäre in dem Fall allerdings geschehen. Ich will das an einem anderen Beispiel illustrieren. Wenn wir sagen, Gott ist die Liebe, dann haben wir damit noch lange nicht beantwortet, was das für unseren konkreten Alltag bedeutet. Wie schlägt sich das nieder in unserem Handeln? Bedeutet das jetzt, ich muss lieben, obdachlos ein Almosen geben, oder bedeutet es das nicht? Diese Einschränkung gilt eben auch für die Eigenschaft, die wir mit der Souveränität Gottes zu fassen bringen. Auch hier stellt sich nochmal eigens die Frage, wie konkretisiert sich diese Souveränität Gottes bei fundamentalen Streitfragen um das Leben. Und hier stellen wir fest, in anderen Bereichen, wenn es nicht um den Suizid geht, dann führt auch die Theologie an der Stelle Abwägungen durch. Wir kennen das, wenn es um die Notwehr geht, zum Beispiel. Wir kennen das auch bei Versuchen, Tötung im Kriegsfall zu rechtfertigen. Und lange, lange Zeit hat leider auch die katholische Kirche gemeint, man könnte die Todesstrafe mit einer solchen Güterabwägung begründen. Und ich bin sehr dankbar darum, dass Papst Franziskus das vor kurzem verändert hat und eindeutig festgehalten hat, dass man auf der Grundlage des christlichen Glaubens nicht für die Todesstrafe ist. Wie auch immer, wir finden also, wenn wir von der Souveränität Gottes ausgehen, die unmittelbaren ethischen Antworten dann nur aufgrund einer Hyperabbildung. Das bedeutet, das Leben ist zwar ein wichtiges, ein fundamentales Gut, es ist auch nicht ein Gut unter vielen anderen, sondern es ist tatsächlich insofern was Besonderes, weil ich das Leben brauche, um alle anderen Güter zu verwirklichen. Aber es ist eben kein absolutes Gut. Es ist nicht das höchste Gut, sondern im Extremfall abwägbar. Das bedeutet, ich habe eigentlich, wenn ich mit der Souveränität Gottes einsteige, keine richtige Antwort auf die Frage, ob die Selbsttötung der sittlichen Verantwortung widerspricht. Dann muss ich sogar noch stärker formulieren und dann eines eindeutig festhalten, die Selbsttötung ist selbst in dieser Perspektive nicht einfach eine in sich schlechte Handlung, die unabhängig von den Umständen und Folgen in jedem Fall und immer unsinnig. Hat sich damit die Redeweise von Gott als Herr über Leben und Tod erledigt? Ist die jetzt irgendwie überflüssig geworden? Ich denke nicht. Ich denke, dass hier ein Vorbehalt artikuliert wird, ein Vorbehalt enthalten ist, den wir in diesem Zusammenhang ernst nehmen müssen. Der Vorbehalt bezieht sich darauf, dass uns Ursprung und Ende des menschlichen Lebens nicht verfügbar sind. Ursprung und Ende des menschlichen Lebens sind für den Menschen nicht einholbar. Das bedeutet, das Bestehen, das Führen, das Gestalten des Lebens und eben vor allem Anfang und Ende erschöpft sich dann nicht in der Verfügung darüber. Erschöpft sich nicht in der Selbstbestimmung. Das Problem in der Tradition bestand darin, dass die Aussage, Gott ist Herr über Leben und Tod, in diesem Kontext in einem moralischen Sinne ausgelegt wurde. Dass das nicht angemessen ist, habe ich versucht jetzt zu zeigen. Trotzdem macht der theologische Vorbehalt durchaus Sinn, weil er durch den Hinweis oder durch die Art und Weise, wie die Endlichkeit und Begrenztheit darin zum Ausdruck kommen, darauf hinweist, dass eine Selbstbestimmung an diesen Grenzen, an dieser Endlichkeit vorbei nicht möglich ist. Das heißt, wir können von daher fragen, was ist denn dann der angemessene Umgang mit dieser Begrenztheit, mit dieser Endlichkeit? Oder auch, was ist der angemessene Umgang mit Leid und Beeinträchtigung? Natürlich wollen wir das Leben bis zuletzt unterstützen. Natürlich wollen wir, soweit es geht, Leid vermeiden und zu beseitigen versuchen. Aber letztlich können wir die Endlichkeit nicht beseitigen. Und das wird die Frage auf, wann ist in diesem Zusammenhang die Einwilligung und die Annahme die angemessene Reaktion auf diese Phänomene der Endlichkeit. Das will ich jetzt an der Stelle gar nicht vertiefen. Es ging nur darum, auf diese Weise auch noch einmal eine Ehrenrettung für diesen traditionellen Ansatz bei der Souveränität Gottes zu formulieren. Ich habe den Punkt erreicht, dass ich gesagt habe, auch in Bezug auf den Suizid, ist es eigentlich, selbst wenn man theologisch herangeht, konsequent von einer Güterabwägung auszugehen. Deshalb der zweite Punkt, wie sieht das aus, wenn ich die Frage nach der Legitimität des Suizids und des Vorhandens der Beihilfe zum Suizid mittels einer Güterabwägung versuche zu beantworten. Ich habe schon gesagt, für diese Güterabwägung wird entscheidend sein, dass das menschliche, leibliche Leben ein fundamentales Gut ist, aber eben kein absolutes. Das heißt, es ist doch eine Konkurrenz mit anderen Gütern möglich. Die Frage, die sich jetzt an der Stelle stellt, ist die Frage, welches Gut würde tatsächlich dann eine Vernichtung des Lebens rechtfertigen? Welches Gut würde, umgekehrt formuliert, das Übel der Lebensvernichtung rechtfertigen. Und hier sehen wir, dass es eigentlich kaum vorstellbar ist, ein Gut zu finden, das rechtfertigen würde, auf der anderen Seite das Gut, das die Verwirklichung aller anderen Güter allererst ermöglicht, zu vernichten. Ich kann es auch mit einer anderen Frage illustrieren oder durchspielen, mit der Frage nach der Verhältnismäßigkeit der Mittel. Ist der Suizid als Mittel gerechtfertigt, um ein anderes Gut zu erreichen? Welches Gut sollte das sein? Theoretisch denkbar ist es tatsächlich. Und vermutlich gibt es auch faktische, extreme Einzelfälle, in denen wir unter Umständen sagen würden, hier ist das biologisch-leibliche Leben nicht mehr in der Lage, für eine Verwirklichung anderer Güter eingesetzt zu werden. Also, ich merke, dass sich ein Kollege von einem Fallerzähl, mit dem er zu tun hatte, nach einem Unfall jemand eingeliefert mit, ich weiß nicht, wie viel Prozent der aufwendig verbreitet ist, keine Lebensrettung mehr möglich, 60, 70, 80. Egal. So starke Verbrennungen, dass die Medizin machtlos ist. Und es ist klar, dieser Mensch lebt nur noch ein paar Stunden, maximal einen Tag. Und da hätten wir genau den Fall, den ich jetzt sehr abstrakt konstruiert habe. Hier dient das leibliche Leben mit Sicherheit nicht mehr dazu, andere Güter zu verwirklichen. Diese Herangehensweise über die Güterabwägung, die Hürde so hoch legt, dass man sagt, eigentlich gibt es kein anderes Gut, mit dem ich das Leben aufwiegen könnte, hätte trotzdem in so einem Extremfall die Möglichkeit zu sagen, ja gut, aber wenn das menschliche Leben so absehbar und so eindeutig, definitiv nicht mehr in der Lage ist, andere Güter zu verwirklichen, dann sehe diese Güterabwägung unter Umständen. Und auch an der Stelle, ich bin noch einmal wichtig, darauf zu verweisen. Wenn ich sage, grundsätzlich wird die Güterabwägung oder die Frage nach der Verhältnismäßigkeit der Mittel zu dem Ergebnis führen, dass es kein anderes Gut gibt, das in der Lage ist, für diese Güterabwägung die Vernichtung des Lebens zu rechtfertigen. Kein anderes Gut denkbar ist, das den Suizid als ein Mittel zur Erreichung dieses Gutes rechtfertigt. Wenn ich das so sage, ist mir auch wieder an der Stelle wichtig zu unterscheiden, auf welcher Ebene bewegen wir uns. Diese theoretische Überlegung mag nachvollziehbar sein, ich hoffe, dass es mir gelungen ist, sie nachvollziehbar zu machen. Sie ist, das gebe ich gerne zu, in existenzieller Hinsicht überhaupt nicht hilfreich. Noch einmal, mir ist wichtig, dass wir auf dieser gesellschaftlichen Ebene uns fragen, was ist das richtige sittliche Urteil, von dem wir ausgehen können, wenn es um die gesellschaftliche Suche nach einer allgemeinen Regel geht. Darum geht es nicht, wenn man konfrontiert ist mit einer tragischen Krankheit, mit einem Menschen, der unter Schmerzen leidet. Hier kann es nicht darum gehen, solche abstrakten Argumentationen einzusetzen. Hier geht es darum, diesen Menschen so zu begegnen, dass daraus vielleicht Bewältigungshilfen für diese Situation entstehen können. Und nochmal die Einschränkung. Wenn leibliches oder seelisches Leiden Formen annimmt, die es den Menschen nicht mehr möglich machen, sich selbst, also weitere Güter im Rahmen dieses Lebens in irgendeiner Weise zu verwirklichen, dann befinden wir uns in einer Grauzone, in der ethische Kategorien nicht mehr greifen und in der eine Gewissensentscheidung zu respektieren ist. Aber, noch einmal, Wenn wir uns auf der Ebene des gesellschaftlichen Diskurses bewegen, wenn wir im Blick haben, wir suchen nach einer allgemeinen Regelung, dann muss uns vor allem wichtig sein, welche Einstellungen, welche Grundhaltungen fördern wir in dieser Gesellschaft. Fördern wir die Haltung, dass beschädigtes Leben mitten unter uns möglich ist und sein darf? Oder fördern wir den Impuls, die spontane Reaktion, es gibt doch technische Lösungen für Leiden und für Schmerzen? Ich kann mich noch gut erinnern, als Johannes Paul II. Schwerkrank immer noch öffentlich aufgetreten ist und seine Schmerzen und sein Leiden nicht versteckt hat, dass in der Öffentlichkeit die Frage im Aufstand, warum? Warum zeigt er uns das? Warum mutet er uns das zu? Ich will nicht in einer Gesellschaft leben, die auf Leiden, auf beschädigtes Leben mit der Reaktion kommt, muss das noch sein. Demgegenüber fände ich es wichtig, auf der Ebene Haltungen der Lebensförderlichkeit zu fördern. Der Suizid ist nicht nur ein Problem der individuellen Freiheit, sondern er ist auch ein Problem auf der gesellschaftlichen Ebene. Da wird die Frage auf, wie wir Glück und Leid ins Verhältnis setzen. Wie stark ist in unserer Gesellschaft das Bewusstsein präsent, dass Leben auch Glück und kein Trotz beschädigen? Ich habe die Befürchtung, dass wir Gefahr laufen, wenn die Beihilfe zum Suizid eine ganz normale Option unter anderem wird. Dass wir dann Gefahr laufen, Suizidgefährdete letztlich allein zu lassen. Ich will das niemandem unterstellen, der für die legitime Beihilfe zum Suizid eintritt. Aber ich möchte doch darauf hinweisen dürfen, dass diese Gefahr real ist. Wir sollten nicht Suizidgefährdete im Namen der Freiheit allein lassen. Das ist, wie ich finde, dem Gesetz, das wir zur Suizidbeihilfe seit 2015 haben, sehr gut gelungen. Das hat, wie ich angekündigt habe, als dritten Punkt, ganz kurz das Gesetz zur Suizidbeihilfe. Hier, finde ich, ist dieser Ausgleich zwischen. Wir müssen uns darüber verständigen, was wir als allgemeine Regelung der Gesellschaft zugrunde legen und gleichzeitig eingestehen, dass wir mit dieser Regelung nicht jeden Einzelfall fassen können. Nach diesem neuen Gesetz bleibt Suizidbeihilfe grundsätzlich kein Straftatbestand. Die Hilfe zur Selbsttötung ist nach wie vor straflos. Aber, und jetzt kommt das große Aber, mit diesem Gesetz wollte der Gesetzgeber gegen Organisationen vorgeht, Sie kennen das alle aus den Medien, Exit und Dignitas sind die bekanntesten in der Schweiz, die organisierte Suizidbeihilfe anbieten. Und um das in Deutschland zu verhindern, wurde dieses Gesetz formuliert. Dieses Gesetz verbietet jetzt, wie es im Gesetz heißt, geschäftsmäßige Suizidbeihilfe. Und geschäftsmäßig wird definiert als regelmäßig und auf Wiederholung angelegt. Das bedeutet, Vereine und Einzelpersonen dürfen jetzt eben nicht Beihilfe zum Suizid als Dienstleistungen anbieten. Das zentrale Argument, und das ist das, was mir jetzt wichtig ist, auch vor dem Hintergrund dessen, was ich jetzt referiert habe, das zentrale Argument besteht darin, dass man sagt, Suizidbeihilfe darf nicht zum Normalfall ärztlicher Regelleistungen werden. Suizidbeihilfe darf nicht zu einer Quasi-Dienstleistung, darf nicht zu einer normalen Behandlungsoption werden. Befürchtet wurde, und wie ich denke zu Recht, dass letztlich da, wo sonst vogelhafte Menschen unter einen Rechtfertigungsdruck geraten könnten. Wenn weiter Leben nur eine von zwei möglichen Optionen ist, dann wird über kurz oder lang jeder rechenschaftspflichtig, der weiter Leben will. Das muss uns klar sein. Dieses Gesetz will also verhindern, dass todkranke Menschen unter Rechtfertigungsdruck geraten. Und deshalb, und da sieht man jetzt, wie das Gesetz versucht, allgemeine Regelungen und Einzelfälle unter einen Hut zu bekommen. Straffrei bleiben eben auch Medizinerinnen und Mediziner, die den Patienten in Not und im Einzelfall bei der Selbsttötung assistieren. Es bleibt also ein ärztlicher Freiraum erhalten. Individuelle Hilfe in tragischen Ausnahmesituationen bleibt möglich. Eine Gewissensentscheidung wird akzeptiert und gleichzeitig wird verhindert, dass die Suizidbeihilfe eine gesellschaftlich akzeptierte Üblichkeit wird. Warum hat das Gesetz nicht mit der Selbstbestimmung argumentiert? Warum hat sich unser Gesetzgeber nicht einfach die Selbstbestimmung, die Autonomie, die Freiheit der Einzelnen zur Grundlage gemacht und gesagt, das soll doch jeder selber entscheiden? Und wir können auch loslösen von dem Gesetz. Wenn wir diese Diskussion führen, ist es immer nicht nur eine Frage der Zeit, bis jemand mit dieser Position kommt und sagt, soll jeder selber entscheiden. Ich mache es vielleicht nicht, aber wenn jemand will, soll er. Das hat natürlich auch einfach eine hohe Plausibilität, wenn wir so. Von welcher Freiheit gehen wir denn in diesem Kontext aus? Es ist die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger, wie wir sie in liberalen Demokratien kennen. Der Respekt vor der Autonomie des Einzelnen besteht darin, dass sich die anderen, vor allem der Staat, zurückhält in Bezug auf inhaltliche Kritik, zurückhält in Bezug auf Lebensanschauungen und persönlichen Entscheidungen. Diese Freiheit ist gedacht als ein Abwehrrecht gegen Übergriffe des Staates beispielsweise. Und die Kriterien, ob diese Form von Autonomie und Selbstbestimmung vorliegt, sind sehr anspruchslos. Diese Auffassung von Freiheit wird auch im Rahmen der Medizin eingesetzt. Respekt vor der Autonomie von Patienten besteht dann darin, dass die Patientinnen und Patienten selber entscheiden dürfen, ob, gegebenenfalls wie, sie medizinisch behandelt werden. Sie müssen zustimmend oder ablehnend Stellung nehmen. Wir haben an der Stelle genau dieses individuelle Abwehr. Und wenn Sie das ein bisschen an die Ökonomie erinnern, dann ist das kein Zufall. Diese Vorstellung von Freiheit geht sehr stark auf ökonomische Verhältnisse zurück, auf die Entstehung der modernen Märkte. Und von daher ist dieses Denken von Marktteilnehmern und von Vertragspartnern, die sich über eine medizinische Dienstleistung verständigen, sehr naheliegend. Grundlage dieser Vorstellung von Autonomie und Selbstbestimmung ist das Ideal des autonomen Subjekts. Das Ideal des autonomen Subjekts besteht darin, dass jemand ohne Zeitdruck, ohne Not und ohne Berücksichtigung irgendwelcher anderer Faktoren, die Einfluss nehmen könnten, entscheidet. In der Literatur wird das auch häufig gleichgestellt. Wenn jemand in der Lage ist, ein Bankkonto zu eröffnen, einkaufen zu gehen, dann ist er auch in der Lage, Entscheidungen über medizinische Maßnahmen zu treffen. Und das mag in den weitaus meisten Fällen des Alltags in den Kliniken auch der Fall sein. Aber trifft das zu in der Situation, über die wir gerade sprechen? Trifft das zu in den Situationen, in denen Menschen am Lebensende entscheiden müssen? Wir wissen aus den Krankenhäusern, aus den Pflegeheimen, dass in der Situation oft unter Zeitdruck, aus Not und immer zusammen mit anderen direkt Betroffenen, wie beispielsweise Ehepartner oder so, geschieden wird. Die Vorstellung der Autonomie, die ich vorher entfaltet habe, die liberale Autonomiekonstruktion unterstellt einen souveränen, selbstbestimmten, nur für sich agierenden Kooperationspartner des Arztes. Und übersieht dabei die spezifischen Bedingungen der Situation von Lebensende. Übersieht die Verletzlichkeit, übersieht, was Lebenskrisen an der Stelle für eine Bedeutung haben. Und übersieht, jetzt formuliere ich es positiv, die Notwendigkeit von Unterstützung und Annahme. Übersieht die Hilfsbedingungen. Mit diesem Freiheitsbegriff, schon recht konkret bei dieser Formulierung, das sollte jeder selber für sich entscheiden, droht in der Situation, die ich gerade ein wenig skizziert habe, droht eine Überforderung durch Autonomie, droht ein Alleinlassen der Patientinnen und Patienten. Wir sollten an der Stelle nicht von der Fiktion des Patienten als eines von anderen unabhängigen Individuen ausgehen. Es droht die Überforderung im Namen des Ideals der Selbstbestimmung, die dazu führt, dass wir eigentlich den Patienten oder die Patientin in den existenziellen Nöten allein lassen. Dabei wissen wir auch aus anderen Kontexten, dass Selbstbestimmung bei medizinischen Maßnahmen vermutlich immer, aber zumindest grundsätzlich in einem Dialog zwischen Arzt und Patient erst gefunden wird. Und das führt mich zu dem letzten Punkt. Ein angemessenes Verständnis an der Stelle, ein angemessenes Verständnis von Selbstbestimmung, versteht Selbstbestimmung dann nicht als Gegensatz zur Fürsorge, sondern geht davon aus, dass Fürsorge und Selbstbestimmung wechselseitig aufeinander bezogen sind. Und dafür haben wir im christlichen Kontext eine breite Tradition. Es gibt eine große Tradition der Fürsorge für Kranke und Sterbende im Christentum. Und daraus kann man ersehen, oder aus dieser Tradition kann man ersehen, dass Fürsorge nicht automatisch Paternalismus heißt. Es geht bei der Fürsorge nicht darum, wer hat das Sagen oder wer entscheidet, sondern es geht um die Beziehung zwischen Handelnden und Empfangenden. Es gibt keinen Gegensatz zwischen Fürsorge und Selbststand, sondern Selbststand braucht Fürsorge. Schwindet die Fürsorge, schwindet die Annahme des Menschen, die in der Fürsorge steht, wird der Einzelne auf sich selbst zurückgeworfen, dann wird er auf andere Weise abhängig von anderen Umständen. Beispielsweise von den Idealen, die die Gesellschaft dann an diese Stelle setzt. Dann wird er nur scheinbar frei. Er wird nur scheinbar frei, wenn er alle Kontexte, alle persönliche Betroffenheit auf sich alleine nehmen muss. Fürsorge kann man verstehen als Ermöglichung von Freiheit. Fürsorge ist die Unterstützung der Selbstannahme. Und die Bereiche, in denen das auch jetzt schon greift und auch jetzt schon wirklich wird, sind die Palliativmedizin und die Hospizpflege. Hier wird diese Wechselseitigkeit von Fürsorge und Selbstbestimmung ganz konkret. Fürsorge und Selbstbestimmung brauchen Räume und Zeiten der Begegnung. Und diese Räume werden durch Hospize und durch die Palliativmedizin ermöglicht. Fürsorge, ich sage es noch einmal, ist nicht automatisch paternalistische Fremdbestimmung und hier ist kein Abwehrrecht nötig. Ich will zum Abschluss ein Zitat aufgreifen von Eckhard Nagel, ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Essen und Mitglied des Deutschen Ethikrates. Und der sagt, Selbstbestimmung ist im Zusammenhang mit dem eigenen Sterben eine Fiktion. Wir sollten nicht diese Fiktion zur Grundlage der allgemeinen Regelungen in der Gesellschaft machen, weil wir sonst die Grundhaltungen, das Bewusstsein in diesen Fragen in eine verhängnisvolle Richtung verschieben. Vielen Dank fürs Zuhören.
Friedrich Heilinghaus ist ärztlicher Leiter der Palliativstation am riesigen Marienhospital, der in Schlesien-Kliniken, und er ist Vorsitzender des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes. Zuvor war er langjährig Chefarzt und ärztlicher Direktor am Krankenhaus St. Raphael in Osterkappeln und im Franziskus-Hospital in Heidelberg sowie Gründer der Hospiz- und Palliativinitiative Spes Viva. Wir fragen uns schon davon. Er leitet seit 2015 die Palliativarbeit im Franziskus-Krankenhaus in Berlin. Ich wollte nicht so richtig in Rente zu gehören. Ich bin Professor Heilinghaus auch persönlich sehr verbunden, ich habe das vorhin nicht erzählt. Das ist ungefähr 20 Jahre her, da habe ich unter infernalischen Kopfschmerzen gelitten. Und mehrere Ärzte konnte mich nicht recht. Ich kann das nicht ins Krankenhaus gehen, ich muss da kappeln, deswegen nicht so weit. Und irgendwie nach Tagen der Qual war Chefarztvisite und ich weiß es noch, das war Astikopf, es ging um Migräne, was vorher keiner auf dem Schirm hatte und nach ein, zwei Stunden war alles wieder gut. Und sie haben auch darauf hingewiesen, hoffentlich haben sie es nicht öfter, die Tabletten sind arschteuer und die Hausarzt führt das nicht gerne. Bis seit 20 Jahren bin ich beschwerdefrei, aber ich weiß nicht, das Medikament heißt vielleicht inzwischen. Also, es gibt es noch, okay. Also, Ihre, wie soll ich sagen, Leiden zum Palliativ, also auch unter begeisterten Jugendmenschen, durfte ich selber schon in Anspruch nehmen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute Abend hier sind und aus der Perspektive der Palliativmedizin das Ganze kommentieren.
Ja, danke für die Einladung, bin gerne gekommen und ich habe mir überlegt, wenn ich Ihnen jetzt ein Statement abgebe zu dem, was Professor Gerhard Kost gesagt habe. So, denken wir nochmal an das Thema des heutigen Tages. Wir müssen sterben dürfen und worum geht es uns allen und allen drei Referenten sicher? Es ist sicher, dass wir eines Tages würdevoll und gut gehen können. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und ich denke mal, dass ich Ihnen einige Punkte aufzählen sollte, auch unter Berücksichtigung des gemischten Publikums, was ich so aus ärztlicher Sicht erlebe, was wichtig ist, damit wir gut gehen können und sterben können. Ich werde dabei auch einzelne Punkte gerne eingehen, die der Professor Kost vorgeliefert hat. Natürlich weniger nicht auf die moraltheologischen, sondern das ist auch eine Aufgabe aus ärztlicher Sicht, aber auch aus ärztlicher Erfahrung. So sind wir jetzt Kind, meine Damen und Herren. Ich halte es nur noch für wichtig, dass wir gut informiert sind. Das ist häufig immer noch nicht der Fall bei uns in der Gesellschaft, nicht ausreichend. Auch in der Nähe, wir müssen wissen, auch hier in Osterbrück, wo sind die Möglichkeiten, dass hier geholfen wird. Wir bleiben beim Hausarzt, völlig klar. Es gibt darüber hinaus Möglichkeiten. Es gibt die ambulanten Hospizdienste, auch hier. Es gibt spezialisierten ambulanten Versorgungsformen. das stationäre Hospiz. Und alle diese Menschen müssen eigentlich, man muss wissen, dass es hier ist, und wir sind hier in der Region, Gott sei Dank, gut versorgt. Aber es ist nicht überall, so auch nicht überall in Deutschland. Wir haben vom Deutschen Hospiz- und Palliativverband, den ich ja seit einigen Jahren leiten darf, im letzten Jahr eine repräsentative Umfrage in Deutschland durchgeführt, zusammen mit der Forschungsgruppe Walm. Das war ganz interessant. Wir haben zum Beispiel gefragt, wissen Sie, dass, oder was meinen Sie, ist eine, was kostet den Betroffenen ein stationäres Hospiz? Und nur 18% der Deutschen wissen, dass die stationäre Hospizbehandlung kostenlos ist für den Betroffenen. Alle meinen, das geht nur über Spenden oder da muss man was beitragen. Und wir haben gefragt, kennen Sie den Begriff Palliativ? 3/4 aller Deutschen können den Begriff Palliativ nicht erklären. Auch das ist noch, kann man natürlich fragen, warum ist das so? Das ist sicher noch dann ein Enttabuisieren des Themas insgesamt oder Gesetz und scheuen, mit dem Thema hoch umzugehen. Das sind sicher alle diese Gründe. Wir haben übrigens jetzt nur, weil wir Theologen bei uns haben, mal gefragt, weil sie uns interessierte. Glauben Sie an Gott? Wir haben ja angefangen. Wenn ein Theologe an Gott glaubt, ich glaube, ich habe auch von sich gesprochen, nicht nur von den Theologen, manche nehmen, wie viel Prozent der Deutschen glauben an den lieben Gott oder an den 50%? Mehr nicht, oder vielleicht ist es auch viel in der heutigen Gesellschaft. Also wenn man sagt, die von der Zeit auf dem Palliativ- und Hospizwesen, ist ganz wichtig. Das zweite wäre, vorbereitet sein. Vorbereitet sein, wir persönlich. Und wunderbar ist, wenn wir keine weltanschaulichen Probleme haben. Das ist das Ideale natürlich. Aber auch im medizinischen Sinne. Und wir nannten etwas die Patientenverfügung. Und ich kann aus meiner Sicht nur immer wieder darauf hinweisen, wie eine große Hilfe es uns ist, auch uns Ärzten, wenn eine Patientenverfügung vorliegt. Ich nehme mal ein ganz kleines Beispiel aus den letzten Wochen. Ganz banal. Wir waren der Ansicht und haben überlegt, ob ein Patient eine künstliche Ernährungssonde anlegen sollte, von Ausbildung und Waren. Und wir brauchen heute. Und es lag keine Patientenverfügung vor. Der Patient war nicht ansprechbar, nicht beklinisch, nicht einwilligungsfähig. Und es gab eine Ehefrau, eine Lebenspartnerin. Wir sind natürlich als Ärzte gehalten, den mutmaßlichen Willen zu entnehmen, wenn keine Verfügung vorliegt. Da können wir natürlich nur mit der Ehefrau sprechen und mit der Lebenspartnerin. Die Lebenspartnerin sagt, nein, der wollte sowas nie. Der wollte keine Lebensverlängerung, auf gar keinen Fall, auch nicht im geringsten. Also bitte einstellen. Die Lebenspartnerin kämpft mal durch und durch und macht bitte alles. Ja, wen glaubt man dann? Die Ehefrau oder der Lebenspartnerin? Das ist natürlich eine blöde Frage, das ist sogar nicht so entscheidende Frage. Man muss vielleicht den Hintergrund kennen und ermitteln, das war in dem Fall auch so. Die Ehefrau wollte das Erbe und die Lebenspartnerin wollte weiter zur Bank, zur Pension. Das ist so vorgekommen, das ist ganz banal, das ist auch ein Fall, wenn sich, wenn es sich zumindest im Fall des Verfolgs kriegt, dann bekommt man schon eine Empfehlung. Aber nur ein kleines Beispiel, wie wichtig es ist, dass wir uns auch da vorbereiten. Also persönlich vorbereitet sein. Natürlich auch in der Gesellschaft. Wir erwarten auch als Ärzte, dass die Politik dort einiges tut. Und vielleicht noch ein bisschen mehr Geld übrig hat. Wir geben bei uns ja, vielleicht 2,5% der gesamten Gesundheitskosten für die Palliativ- und Hospizversorgung drauf. Ich denke, da ist noch viel Luft nach oben. Auch hier haben wir immerhin haben wir Fortschritte, zum Beispiel mit dem Hospiz- und Palliativgesetz vor 3 Jahren, dass es auch in einigen Dingen in der Hospizversorgung und ambulanten und stationär Verbesserung gebracht. Immerhin schon mal verbessert. Das dritte wäre, das nächste, wir müssen natürlich eine gute Hospiz- und Palliativversorgung anbieten können. Das können wir inzwischen. Da hat die Medizin, die Pflege, die Physiotherapie, der Sozialdienst, die Psychologie, die Seelsorge, alles das, was dazugehört, die Ehrenamtlichen an dieser Stelle auch ganz besonders zu erwähnen, die zu so einem Team gehören, doch viel Fortschritte gebracht. Moderne Medikamente, moderne Applikationsformen, also Anwendungsformen, schonende Anwendung, Erkenntnis über Nebenwirkungen. Und ich kann sagen, aus meiner eigenen Erfahrung. Möglicherweise wird der Birnbauer in der Fälle widersprechen. Wir können heute jeden schmerzfrei machen. Es braucht niemand zu leiden, zumindest nicht unter Schmerzen. Wir können Luft vornehmen. Wir können Übelkeit verhindern, erbrechen. Das sind alles diese körperlichen Symptome, die am Ende des Lebens auftreten können. Und wir Ärzte sind auch manchmal für die Seele zu vermeiden, nicht Gespräche mit Patienten uns nach weltanschaulichen Dingen fragt, sind aber froh und dankbar, dass wir Seelsorger und Seelsorger und Psychologen zur Seite haben. Natürlich gehört zu dem Anbieten auch das Annehmen. Und da haben wir eben schon gehört, dass die Fürsorge nicht etwa etwas Paternalistisches ist, dass Hilfe annehmen nicht heißen muss, zwingend Selbstständigkeit und Autonomie aufzugeben. Und ich kann das aus eigener Erfahrung insofern noch ergänzen, dass ich sagen würde, wenn man Hilfe annimmt, dann ist das ja doch eine freiwillige Entscheidung, Hilfe anzunehmen. Insofern ist dieser Moment für mich aber auch ein Moment der Selbstbestimmung. Und leidvolles Leben ohnehin muss nicht zwangsläufig unwillig sein. Hacketal sagt ja, weil ich kann nicht mehr hinsehen. Er meint allerdings, ich, Hacketal, kann nicht mehr hinsehen. Das ist nicht entscheidend, ob wir etwas sehen können oder nicht haben können, sondern nur das, was die Betroffenen selbst haben können und nicht haben können. Zu der guten Hospizversorgung und Palliativversorgung gehört auch immer Wünsche zu erfüllen. Sie sind sozusagen eine wunscherfüllende Medizin. Das möglich zu machen, was der Patient noch kann und was er will, ist noch ein Stück Würde. Er muss nicht essen, er muss nicht trinken, er muss keine Infusion haben. Wir haben Patienten geholfen, der wollte nochmal Fußballspiel erleben, wir haben ihm eine Schmerzpumpe gegeben und sind mit ihm zur Fußball-Obermeisterschaft gefahren. Das war möglich. Eine junge Patientin, habe ich noch gut im Blick, aus der Kappen vor vielen Jahren, 32 Jahre alt, versteht, hatte noch den Wunsch, im ganz normalen Zeug im Wohnzimmer der Station zu sterben. Und ihre Mutter sollte nochmal kommen, die sie jahrelang nicht gesehen hatte, weil sie sich überworfen hatte, haben wir ermöglicht. Und wir sollten dabei sein, das ganze Team, auch das haben wir ermöglicht. Und schließlich noch den letzten Wunsch, denn sie hatte, sie möchte eine bestimmte Musik laut dabei hören. Das war schwierig, weil es Kelly Family war. Aber auch das haben wir gemacht. Sie können sich vorstellen, dass auch einige von uns geweint haben, nicht geweint haben. Und auch das darf sein, als Therapeut, als Mitbehandler, als Begleiter, auch Trauer zu zeigen an dieser Stelle. Und der Begriff, den ich oft ja schon gehört habe, ich will nicht mehr leben, war doch häufig, das haben Sie ja schon irgendwo gelesen, ein Ausdruck dessen, ich will so nicht mehr leben. Ich habe es in Einzelfällen erlebt, dass jemand auf die Palliativstation kam und sagte, ich will jetzt nicht mehr, geben Sie mir die Spritze, ich möchte nicht mehr leben. Ich habe es aber noch nie erlebt, dass jemand das noch wiederholte, nachdem er die Möglichkeiten der Therapie, der Behandlung, der Begleitung kennengelernt hatte und schätzen gelernt hatte, das dann noch so wollte. Sondern im Gegenteil, finden es die meisten dann doch gut. Keine Schmerzen, das ist wichtig, die Voraussetzung, nicht organisch leiden zu müssen, Abschied zu nehmen, bewusst Abschied zu nehmen, von ihren Angehörigen beispielsweise. Und er war dann festgeschaltet im Krankenhaus gehalten, die Schwestern haben ein kühles Bett gebaut, es kam Musik, tatsächlich hat eingeladen, um hier zu feiern, 14 Tage vor dem 60. Geburtstag, weil er den 60. nicht mehr erlebte. Mit Musik, Santana Revival, Santana kennt keiner mehr von den jungen Leuten, oder die Eltern vielleicht. Und es wurde mit echt gefeiert, hat sich gegangen. Das kann natürlich nicht jeder. Wobei bemerkt, aus meiner Sicht, dass eigentlich das Höchste ist, was wir im Leben erreichen können, eines Tages gut gehen zu können. Das sind wir alle gleich. Und das gehe ich immer, wenn ich abends in die Station gehe, ob es der Generaldirektor ist oder die Reinmacherfrau, Ende sind wir so klein und so zerbrechlich und so gleich. Man kann auch sagen, so Gott, sind wir dann alle gleich. Das ist dann wirklich für alle gleich und richtig ist, gut leben zu können. Natürlich müssen wir am nächsten Punkt ethische Grenzen ziehen können. Wir müssen die Grenzen kennen zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe. Oder wie direkt ist zumindest eine Form, die relativ häufig angewandt wird. Dass wir also den Patienten starke Mittel geben müssen und wissen, wenn wir die Mittel geben, kann er vielleicht nicht mehr so gut atmen, bekommt vielleicht früher eine Lungenentzündung deswegen und muss deswegen vielleicht früher sterben. Das ist also eine Kaufnehmung, aber nicht ein bewusstes Herbeiführen. Wir haben über Suizidbeihilfe gesprochen, haben Sie gesprochen, wenn Sie noch diskutieren. Die Bundesärztekammer meint, die Suizidbeihilfe ist keine ärztliche Aufgabe. Strafbar ist sie nicht, auch für Ärzte. Es gibt auch noch eine Form, die wurde noch nicht erwähnt, die ist im letzten Jahr etwas mehr aufgekommen, nämlich der freiwillige Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit. Das heißt also, wenn jemand nicht mehr essen und mehr trinken möchte, hat er die Möglichkeit, auch aus dem Leben zu gehen. Und ich habe es in letzter Zeit zweimal erlebt, kam eine ältere Dame mit einem 87 Jahre mit einem Zungentumor, der aus dem Gesicht wuchs und sie wusste ganz genau, wenn der weiter wächst, das will ich so nicht. Ich habe gut gelebt. Ich möchte mich jetzt zu euch hinlegen. Ich möchte, dass ihr mich begleitet. Das heißt, wenn ich Schmerzen bekomme, dann gebe ich mir Schmerzmittel. Wenn ich unruhig werde, gebe ich was zur Beruhigung. Aber sonst bitte nichts essen und trinken. Und wir wissen, dass ein Menschenleben im Alter dann etwa 3 Wochen andauern kann, also war es in dem Fall auch. Wir haben das getan, nach langen Überlegen, der Teamsitzung. Bei der Typosäure war eine Teamarbeit, dann hält sich noch ein Team über Maßnahmen und was lernen. Wohlwissend über die Diskussion, ob so etwas vielleicht auch eine Suizidbeihilfe ist, im Grunde genommen. Da gehen die Diskussionen weit auseinander. Ich persönlich meine es eher nicht, weil es nicht um eine Akutsituation geht. Wie bei einem Suizid geht das ja innerhalb von Sekunden und Minuten ab. Das ist eine Sache, die länger geht. Allerdings werde ich, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, aber es geht in die Richtung, die der Voss sagte, wenn es besser so spricht, also da kann man auch gut hingehen. Das machen die. Und dann machen wir es vielleicht wiederholt. Und es würde vielleicht eines Tages immer noch keine Rechtsurteile, meine ich. Eines Tages sagt doch jemand, das ist eine Suizidbeihilfe, vielleicht würde ich mich strafbar machen, weil es möglicherweise als auf Wiederholung angesehen wird. Also das sind immer noch Grauzonen, die wir haben. Hier andererseits natürlich auch nicht so dramatisch sind, wie es vielleicht dargestellt wird, auch das Selbstbestimmungsproblem ist im Allgemeinen meiner Erfahrung mit Autonomie. Problematik nicht so relevant, wie sie auch von Medien gerne dargestellt wird. Bleibt mir noch ein letzter Punkt zu nennen, nach informiert sein, nach vorbereitet sein, nach dem Anbieten und auch dem Annehmen einer guten Hospiz- und Palliativversorgung, nach den Kenntnissen über ethische Grenzen, die wir auch Ärzte haben müssen und beachten müssen. Heute was ganz Simples, was ich wichtig finde, was wir uns erhalten müssen. Und das darf ich vielleicht heute noch besonders sagen, wo wir doch eine christliche Trägerveranstaltung haben, den nächsten Lieben. Ich glaube, wenn wir die nächsten Liebe weiter beachten können und Empathie haben dem Patienten gegenüber, habe ich schon eine ganze Menge erreicht und ich möchte, dass es auch so bleibt, auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Dass die Ärzte die Möglichkeit haben, die Schwestern, die Physiotherapeuten, die Seelsorger, die Hospizdienste, die ehrenamtlich tätigen, sich mit Nächstenliebe den Menschen zu widmen. Da ist viel von dem vorweggenommen, was in anderen Ländern vielleicht zu Diskussionen um aktive Sterbehilfe führt. Dass wir das dadurch, diese Diskussion vielleicht anders machen. Jakob Ehl hat mir mal geschrieben und seine Unterlagen geschickt. Ein Universitätslehrer hat einen Entlassungsbrief geschrieben Wir können nichts mehr für die Tugend, wir empfehlen die Unterbringung in einem Hospiz. Ich habe den Namen nennt, sonst hätte ich es ja nicht getan. Jakob Wiel hat es nicht getan. Er war blind inzwischen geworden, weil er wiederbelebt wurde aufgrund eines Herzinfarktes. Er hatte Metastasen in das Kehlkopf gekriegt, das ist Metastasen. Und ist nach Lourdes gefahren. Das wissen Sie vielleicht auch, wie ich hinaus will. Ich will jetzt gar nicht sagen, ich will das nicht frömmeln. Es gibt vieles um Lourdes herum, was ich nicht gut finde, den Tourismus beispielsweise. Was ich für mich als Arzt wichtig finde, Dinge zu akzeptieren, die wir vielleicht nicht erklären können müssen jetzt. Und Jakob Wiel kann ich nur sagen, das haben wir ja die Unterlagen bewiesen, ist im zeitlichen Zusammenhang, ich sage nur zeitlicher Zusammenhang, seines Besuchs gesund geworden. Keine Metastasen mehr, konnte wieder sehen. Nicht sprechen, klar, weil er einen Fehlkopfersatz hatte. Bisschen traurig, weil er Fußballer vorher war und so. Aber er konnte noch gut leben. Ich will nur sagen, und das sollte vielleicht nicht ganz vergessen bei allen Diskussionen, das ist auch für mich als Arzt, das habe ich in Osterkappen gesehen, weil ich jetzt in der Marienhospital oder Zusammenarbeit mit dem Spielzinsen zu Wasser geholt habe, dass es Dinge gibt zwischen Himmel und Erde, die wir nicht erklären können. Und das finde ich auch als Arzt gut so. Vielen Dank.
Wir wollen eine dritte Perspektive einholen heute Abend, aus einer philosophischen Expertise heraus. Professor Dieter Wehrmann hatte den weitesten Weg, kommt aus Düsseldorf. Herr Wehrmann hat Anglistik, allgemeine Sprachwissenschaft und Philosophie studiert in Düsseldorf, Cambridge und Hamburg. Er ist 1993 Professor für Philosophie in Dortmund geworden und ist nach 3 Jahren gewechselt an die Universität Düsseldorf, der heute immer noch verbunden ist. Herr Professor Wehrmacher ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben in Berlin. Er ist Mitglied in verschiedenen Ethikkommissionen, zum Beispiel der Zentralen Ethikkommission bei der Bundesärztekammer. Er ist die Ehrendoktorwürde der Universität Münster verliehen worden. Und am Anfang hat Frau Schlossmeier auch schon gesagt, wir haben ein hochkarätiges Publikum, die wenigen Worte, die nur so ein bisschen verkrampft hier sind, soll das verdeutlichen, dass wir froh sind, dass Sie unseren Kursus heute Abend als Twitter-Experte vollenden. Ich bitte um Ihr Statement, schön, dass Sie gekommen sind.
Vielen Dank, Herr Buskotte, für die freundliche Einführung. Guten Abend, meine Damen und Herren. Von einem philosophischen Standpunkt kann man zu diesem Thema sehr vieles sagen. Ich möchte mich darauf beschränken, Stellung zu nehmen zu dem, was Herr Koos vom theologischen Standpunkt zu einigen aktuellen Fragen gesagt hat. Und da liegt mir eine Vielzahl von Punkten auf der Seele, die ich gerne Ihnen kurz präsentieren möchte, ohne aber in irgendeiner Weise Vollständigkeit oder einen systematischen Zusammenhang herzustellen. Das erste ist, Herr Koos hat gesagt, nach dem neuen Gesetz, dem § 217 Strafgesetzbuch, gegen das ich eingestellt bin, nicht dafür, sondern eher dagegen, dieses Gesetz von 2015, vorher war die Beihilfe zum Suizid ja nicht verboten, auch nicht selbstverständlich nicht strafbar. Dieses Gesetz sieht nicht vor, dass zum Beispiel ein Arzt eine Gewissensentscheidung fällen kann. Dass er eine Gewissensentscheidung fällen kann, das ist eine Regelung, die in der Schweiz gilt. Dort gibt es kein Strafgesetz für die Beihilfe zum Suizid, anders als zum Beispiel in Österreich, wo diese sehr wohl strafbar ist. Der Arzt hat keine Gewissensentscheidung, sondern er ist strikt gebunden daran, dass er keine Hilfe leisten darf. Nicht nur der Arzt, sondern auch Pflegende und alle, die irgendwie professionell mit dem Patienten umgehen. Weil auch eine Einzelhandlung zwangsläufig auf Wiederholung angelegt ist, denn ein ähnlicher Fall könnte von dem betreffenden Professionellen eine ähnliche Beurteilung erfahren. Frei sind nur Angehörige, die werden ganz explizit ausgenommen. Und das kann natürlich mal in dem einen oder anderen Fall sein, dass es sich bei den Angehörigen zufällig um einen Arzt handelt, der nicht als Arzt handelt. Das Problem an diesem, das Hauptproblematische an diesem Gesetz ist meines Erachtens erstens, dass es sehr restriktiv ist. Es verbietet ja nicht nur die Verfügung, zur Verfügungstellung eines Suizidmittels, sondern auch schon die Beratung dazu. Auch schon das Aufweisen von Wegen oder zum Beispiel den Verweis auf das Ausland, in dem diese Regeln nicht so streng gelten. Vor allem den Weg in die Schweiz, den viele Suizidwillige, die schwer krank sind, heute einschlagen. Also zu den drei Sterbehilfegesellschaften, die dort sich anders als die große Sterbehilfegesellschaft Exit für Ausländer geöffnet haben. Mein Hauptargument gegen dieses Gesetz ist, dass es zum Beispiel das Sterbefasten, also den Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit, jedenfalls aus juristischer Sicht auszuschließen scheint. Denn der Arzt ist zumindest mit der Zusicherung einer palliativen Versorgung im Fall, dass sie im Laufe des Sterbefastens notwendig wird, beteiligt an der Verursachung dieser Handlungsweise. Denn in vielen Fällen würde der jeweilige Patient diesen Weg nicht einschlagen, der ein sehr mühsamer Weg sein kann. Er würde diesen Weg nicht einschlagen, wenn er nicht die Gewissheit hätte, dass erstens eine Pflegeperson zum Beispiel für die Mundbefeuchtung zur Vermeidung von allzu schweren Durstgefühlen zur Verfügung steht, aber eben auch ein Palliativarzt zur Verfügung steht, der im Falle eines Falles Linderung bringt. Das zweite Argument ist, dass gerade in der Gesellschaft, der ich als Präsident vorstehe, eine große Sorge herrscht, die ich auch nachvollziehen kann, wie das eigene Lebensende sein wird. Es ist ja hauptsächlich diese Unruhe im Vorfeld des Lebensendes, die die Menschen dazu treibt, ihr Selbstbestimmungsrecht bis zum letzten Atemzug, wie man pathetisch sagt, so stark zu machen und geltend zu machen. Und viele möchten sich einen Notausgang für den Fall freihalten, dass auch eine Palliativversorgung, auch wenn sie zugegebenermaßen inzwischen auf einem hervorragenden Niveau angelangt ist, auch eine Palliativversorgung ihnen nicht das gibt, was sie sich erhoffen, nämlich nicht nur eine Symptomlinderung, da Martin Haus hat ja auf das große Spektrum von Symptomen hingewiesen, die heute beherrschbar sind, sondern wesentlich die Abhängigkeit, den Würdeverlust, den Verlust der Selbstachtung, den sie befürchten für das Ende. Und das sind ja die wesentlichen Motive. Aus allen Umfragen, zum Beispiel in Oregon, in den USA, wo seit mehr als 10 Jahren eine Sterbehilfegesetz in Geltung ist, weiß man, dass das Motiv für die meisten Patienten, das ihnen zur Verfügung gestellte Mittel dann auch tatsächlich einzunehmen, das sind 2/3 der Patienten, die ein solches erhalten, nicht die Belastung durch Schmerzen ist, sondern die Belastung ihrer Selbstachtung durch den Zustand, zu dem sie durch ihre schwere Erkrankung gezwungen werden. Ich komme zu einem anderen Punkt, zu dem Begriff der Autonomie. Ich halte diesen Begriff für sehr missverständlich. In der Philosophie heißt Autonomie etwas sehr Anspruchsvolles. Bei Kant heißt es so viel wie moralische Autonomie, sich leiten lassen in seinem Verhalten von moralischen Maximen. Bei anderen Philosophen heißt es so viel wie eine umfassende Freiheit im Sinne der Unabhängigkeit von den jeweils gegebenen Bedingungen von anderen. Das ist ein Begriff, der einen idealen Zuschnitt hat, der ein möglicherweise legitimes Ideal kennzeichnet, durch den aber der Patient in der Situation, in der er zwischen Leben und Tod wählen möchte, nicht getroffen wird. Er würde überfordert, das so werden würde. Es ist ja ganz selbstverständlich, dass ein Patient, der nicht mehr leben will, weil er nicht so leben will, wie ihn seine körperliche Verfassung zu leben zwingt, dass der gerade nicht unabhängig von den konkreten Bedingungen entscheidungsfähig ist, sondern entscheidet sich, wenn er sich entscheidet, ja gerade angesichts von Bedingungen, die er selber nicht gewollt hat, die für ihn nicht verfügbar sind. Deshalb halte ich auch nichts von dem Wort meines ansonsten geschätzten Kollegen Nagel, dass Selbstbestimmung und Sterben eine Fiktion ist. Das würde ich ganz eindeutig beschreiben. Autonomie ist eine Fiktion in diesem anspruchsvollen Sinne, aber Selbstbestimmung ist etwas ganz Schwaches, etwas ganz gewissermaßen repliziertes. Es ist die Frage nach dem Ja und Nein, weiterleben oder nicht weiterleben im Sinne des So-Weiterlebens. Und ich möchte auch an meinem dritten Punkt beschreiben, dass ein Zwang zum Weiterleben Fürsorge sein kann. Ein Zwang zum Weiterleben muss dann nicht in jedem Fall fürsorglich sein. Denn was wird hier erzwungen? Es wird ein Leben erzwungen, das der Betreffende nach reiflicher Überlegung, darum geht es ja nur, wohl erwogen und in Anbetracht seiner nicht von ihm selbst steuerbaren Situation nicht mehr will. Und es versteht sich von selbst, dass ein Patient, der nicht mehr weiterleben will, der aber eine viel bessere Prognose hat, wie das zum Beispiel in Fällen schwerer Depression geregelt ist, der ein Leben vor sich hat, das er, wenn er überleben würde, durchaus schätzen würde. Wenn das aber nicht der Fall ist, wenn er nur, Sie haben ja das Beispiel der schweren Verbrennung gebracht, das ist ein extremer Fall, wenn absehbar ist, dass die Lebensqualität dieses Patienten so gering wäre, dass er gut daran tut, das Vorgezogene nicht weiterleben, dem Weiterleben vorzuziehen, dann würde ich sagen, ist es nicht nur ein Akt der Achtung vor seiner Selbstbestimmung, wenn er diese Möglichkeit gewährt bekommt, sondern es ist auch ein Akt der Fürsorge. Insofern meine ich nicht, dass zwischen Fürsorge und Selbstbestimmung, auch wenn man es so wendet, letztlich ein Widerspruch besteht. Welche Wege kann der Patient einschlagen? Der häufigste und unproblematischste, auch rechtlich unproblematischste Weg ist sicher der Behandlungsabbruch oder die Umstellung der kurativen auf eine palliative Behandlung bis hin zur palliativen Sedierung, die eine Art Narkose ist, durch die bei schwerer Symptomatik das Lebensende nicht mehr als solches erlebt wird, sondern gewissermaßen vorher das Leben abgeschlossen werden muss. Das heißt auch das Abschiednehmen, auch das sich aussöhnen mit dem Lebensende, das Zurechtkommen mit der Begrenztheit der eigenen Existenz sollte dann vorher sein. Die häufig für allein diskutierenswert gehaltene Beihilfe zum Suizid, also der Patientensuizid mit Assistenz durch einen Arzt, ist ein sehr seltener Fall. Und es ist zu erwarten, dass dieser Fall noch seltener wird mit der Verbesserung der Palliativmedizin. So gehen ja auch die Zahlen in der Schweiz, wo der assistierte Suizid weniger als 1% der Sterbefälle pro Jahr ausmacht, inzwischen zurück. Unter anderem deshalb, weil immer mehr Patienten zwar Mitglied bei einer Sterbehilfeorganisation, die exit sind, die hat inzwischen über 110.000 Mitglieder allein in der deutschsprachigen Schweiz, aber immer weniger von dem Angebot einer Hilfe zum Suizid Gebrauch machen. Und hier möchte ich den Punkt von Herrn Habimhaus sehr unterstreichen. Es fehlt ganz eklatant an guter Information über die Möglichkeiten. Viele haben für sich nur gewissermaßen die falsche Alternative. Entweder ich muss mich dem Leiden stellen, ich muss das aushalten, oder die Spritze. Das ist natürlich eine völlig verkürzte Darstellung der Option. Und insofern bin ich selber und meine Organisation tut das durch 60 Berater über die Bundesrepublik verteilt, daran interessiert, dass jeder Einzelne, gerade was seine Unruhe, seine Sorge um das Lebensende betrifft, zunächst einmal beraten wird, professionell beraten wird über das, was ihm tatsächlich bevorsteht. Dadurch können Ärzte ganz entschieden vermittelt werden, können die Optionen geklärt werden, die er hat. Aber ich bin auch der Auffassung, dass diese Optionen nicht eingeschränkt werden sollten. Auch wenn ich zugestehen muss, und das werde ich dann kurz an, dass die gesellschaftlichen Folgen nicht unkritisch zu sehen sind. Denn wenn eine Spalte zum Suizid normal, eine normale medizinische Tätigkeit wird, dann sehe ich hier auch Möglichkeiten eines Ausuferns der Erwartungen, wie man sie gegenwärtig zum Beispiel in den Niederlanden erlebt, wo die Zahl der aktiven Sterbehilfefälle der Bevölkerung lang in den letzten Jahren dramatisch gestiegen ist. Dort sind aber auch andere Verfahren wie die palliative Sedierung enorm gestiegen. Da scheint so eine Art Erwartungshaltung der Bevölkerung um sich gegriffen zu haben, die sicher nicht gut ist. Und deshalb denke ich, müssen wir auf jeden Fall darauf achten, diese gesellschaftlichen Folgen nicht überhand nehmen zu lassen. Das ist meines Erachtens aber denkbar durch eine Regelung, wie sie gegenwärtig in der Schweiz herrscht, wo diese Erwartung nicht in derselben Weise besteht, sondern die Möglichkeit, auf eine solche Hilfe rechnen zu können, in der Bevölkerung zumindest ganz überwiegend positiv eingeschätzt wird. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, lieber Herr Professor Wehmann, vielen Dank für Ihre Einwürfe. Eine Schnittmenge ist schon deutlich geworden, die Information ist wichtig. Dafür sind wir heute Abend ja auch beisammen. Und wir wollen die Verbleibezeit nochmal nutzen, das in die Sprache weiter zu entwickeln. Bis wir uns jetzt da oben richtig formatiert haben, dauert es bestimmt 2 Minuten. Also lauschen Sie gleich mal mit Ihren Nachbarn, wenn Sie mögen oder so. Und ich würde die Verbleibung für die irgendwie, also hier ist die Treppe, die kann man hoch. Sie wissen, dass man sich noch kalt oben weiter.
Sie sitzen und wir haben das Wasser geöffnet und können in die letzte Runde des Abends gehen, um noch ein bisschen im Gespräch zu bleiben zu diesem Thema. Ich würde ein, zwei Fragen selber gerne vorweg schießen und dann sind Sie aber auch dran und haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Lieber Herr Heidinghaus, Sie haben so ganz en passant auf Umfragen hingewiesen, bekannter für Palliativversorgung, sondern auch hingewiesen, dass der Begriff der Palliativmedizin überhaupt nicht hinreichend bekannt ist. Also nur zur Sicherheit, könnten Sie das vielleicht mal kurz erläutern, was heißt denn überhaupt Palliativversorgung, damit alle mit dem gleichen Kenntnisstand rausgehen und die Begrifflichkeiten gut internalisiert haben?
Ja,
Also das Wort Palliativ kommt aus dem lateinischen Pallium der Mantel, das heißt also die Versorgungsform, die wir dort vornehmen oder auch andere vornehmen, ist eine romantische, eine schützende, umhüllende Therapie. Es wird keine kausale ursächliche Behandlung gemacht, weil es sich im Allgemeinen um Leiden handelt oder nicht im Allgemeinen um Leiden handelt, die zum Tode führen werden, die nicht mehr heilbar sind. Und der Unterschied zwischen Palliativ und Hospiz kann ich vielleicht an einem Beispiel verdeutlichen. Zwischen einer stationären Hospiz oder einer Palliativstation zum Beispiel. Eine Palliativstation ist im Krankenhaus dafür da, in einem akuten Krisenfall zu helfen, wenn es jemandem ganz schlecht geht, ganz starke Schmerzen hat, ganz starke Übelkeit hat, sich ambulant nicht mehr beherrschbar ist. Wir haben auch ambulante palliative Möglichkeiten, gute. Da wird die Palliativstation da. Sie hat aber das Ziel, den Patienten wieder zu entlassen. Klar, natürlich im Krankenhaus. Entweder in einem Hospiz oder nach draußen, am liebsten nach Hause, wo immer noch die meisten Menschen sterben wollen. Bei uns ist aber oft im Zeitalter des Single-Haushalts nicht mehr möglich, vielleicht auch in einer Pflegeeinrichtung. Aber das Ziel muss sein, die Entlassung nach Hause. Aber die Station unterscheidet sich schon von anderen Krankenhausstationen. Das heißt, dort herrscht dort eine hospizliche Idee, das heißt also die Gastfreundschaft. Der wird dort gewährleistet, also eine ganz andere Versorgung, nicht viel mehr Zeit für den Patienten, ganz wichtiger Faktor. Und im stationären Hospiz beispielsweise, das war nicht mehr immer so, aber im Allgemeinen ist es unter Familie, Patienten von vornherein bis zum Lebensende dort zu behalten. Vielleicht dazu, vielleicht ein halbes Jahr, kann das nicht immer sagen, genau sagen. Die Versorgung medizinisch ist nicht so intensiv, weil nicht immer ein Arzt da ist, der kann aber berufen werden. Die Pflege ist genauso gut wie im Krankenhaus, die Umsorgung ist genauso gut, die hospizliche Gedanken gibt dort auch. Also, Krankenhaus akut, Hospiz für etwas längere Zeit und das sind die wichtigen Unterschiede zwischen Palliativ und Hospiz. Ja.
Vielen Dank. Professor Kohs, Herr Behlmacher hat einen Begriff eingeführt, der war vorher, ich habe überhört, in der theologischen Orientierung noch nicht dabei, ist aber der Begriff des Zwangs, also Zwang zum Leben, ist auf dem Titel des Abends schon ein Stück weit angelegt, leben müssen. Zwang ist jetzt, glaube ich, nicht das, was als Argument gut hinreicht. Ist wirklich Zwang angelegt in der Position, die du versucht hast zu entwickeln, oder wie würdest du auf den Begriff des Zwangs aus deiner Perspektive reformulierend antworten?
Also Zwang ist sicherlich nicht implizit gedacht zu sehen von der Position her, die ich vertreten habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Begriff Zwang auch wirklich dem gerecht wird, worum es da geht. Also ist es angemessen, die Frage, die wir jetzt behandeln, von dem Fall her aufzurollen, dass jemand, wenn die Suizidbeihilfe nicht gewährt wird, von außen gesehen zum Leben gezwungen wird. Das ist für mich nicht der angemessene, und ich finde, das ist nicht der angemessene Ansatzpunkt. Ja. Der Ansatzpunkt, der für mich entscheidend ist, wie gehen wir mit Sterbewünschen um? Und ist es angemessen, auf Sterbewünsche und auf die Erfahrung der Sinnlosigkeit bestätigen zu reagieren, zu sagen, ja gut, dein Leben ist würdelos, dein Leben ist sinnlos und du bist gerade beschäftigt dabei. Oder sich angemessen darauf zu reagieren, zu sagen, wir tun alles, damit dieses Leben eben nicht mehr als würdelos oder als sinnlos erfahren wird. Und wenn man so an diese Situation herangeht, dann stellt sich die Frage nach dem Zwang. Und für die Fälle, in denen dann wirklich diese Extremsituation erreicht wird, von der ich vorher gesprochen habe, da ist ja auch im Rahmen dieser Güterabwägung unter Umständen für einen Extremfall eine solche Entscheidung möglich. Da kann ich an der Stelle vielleicht kurz reagieren auf Ihren Einwand, dass die gesetzliche Regelung eine Gewissensentscheidung nicht vorsieht. Das stimmt. Das stimmt insoweit, als das im Wortlaut des Textes nicht aufkommt. Aber wenn das Gesetz geschäftsmäßige, auf Wiederholung angelegte Suizidbeihilfe verbietet, dann wäre, zumindest wäre die Kategorie vorliegt, im Umkehrschluss daraus gefolgert, dass in Einzelfällen ein Arzt, eine Ärztin auf der Grundlage einer Gewissensentscheidung durchaus Suizidbeihilfe leisten darf. Und in dem Sinne habe ich es gemeint.
Ja, ich würde es gerne noch weiter an der HMW machen. Also die juristische Exegese können wir, glaube ich, heute Abend nicht besonders tief weitertreiben. Aber mich würde interessieren, ob Sie das zufriedenstellen, was Herr Kurz zum Thema Zwang gesagt hat. Finden Sie das hinreichend entkräftet?
Nein, Zwang zum Leben ist eine polemische Formulierung, weil ja kein Zwang im strengen Sinne ausgeübt wird, sondern es wird eine mögliche Hilfe verweigert oder die wird abgelehnt. Und in meinem eigenen Falle und in vielen Fällen von Gleichgesinnten waren es persönliche Erfahrungen mit einer solchen Weigerung, die sie überhaupt zu der starken Betonung des Selbstbestimmungsrechts getrieben haben. Also in meinem Fall war das jedenfalls die Weigerung eines sehr fürsorglichen, sehr empathischen und sehr verständnisvollen versorgenden Arztes im Falle einer sehr späten Phase einer Krebserkrankung mit den Worten, er könne jetzt leider nichts mehr tun, weil die Patientin ausgesprochen stark danach verlangte, nicht weiter am Leben gehalten zu werden, sondern sich selbst das Leben nehmen zu wollen. Und er berief sich dann auf die standesethischen Regeln, die ja in der Tat später so verschärft worden sind, dass Ärzten von der Musterberufsordnung her eine Beihilfe zur Selbsttötung verboten worden ist. Eine Regelung, die allerdings nicht überall gleich streng gilt, weil die Landesärztekammern auch unter sich nicht einig sind, wie streng diese Regel durchgesetzt ist, sodass in Münster anders beurteilt wird als in Düsseldorf. In Düsseldorf ist die Beihilfe Ärzten standesrechtlich verboten, in Münster nicht. Das Gesetz hat aber jetzt eine zusätzliche Sanktion eingeführt, nämlich die strafrechtliche Drohung, und die ist massiv. Und sie führt dazu, dass gewissermaßen ein Damoklesschwert über allen Ärzten herrscht, das, was vor 2015 völlig undenkbar war, dass sie daran hindert, dieses Thema auch mit den Patienten anzusprechen. Und das halte ich für eine tragische Politik. Patienten wollen Ärzte gar nicht mehr belästigen mit diesen Wünschen, weil sie wissen, dass Ärzte darauf ablehnend reagieren müssen. Und das halte ich für ein ganz entscheidendes Problem. Der Kommunikationsverlust im Patient-Arzt-Verhältnis. Und wir wissen, dass Patienten häufig Sterbewünsche äußern, sonst wäre das nicht ein Thema auf so vielen Ärztekongressen, in denen genau der Umgang mit solchen Wünschen zum Thema gemacht wird. Diese Wünsche sind aber oft sehr fluktuierend. Das sind oft Augenblickswünsche, die nicht tragen und die vor allen Dingen auch sehr stark abhängig sind von den konkreten medizinischen Situationen. Und da gebe ich Herrn Hartinghaus völlig recht, durch eine gute palliative Behandlung lassen sich ganz häufig solche Wünsche zunichte machen. Die werden nicht mehr geäußert, weil eine gewisse Beruhigung darüber eintritt, dass der Zustand, in dem man sich selber befindet, bis zum Ende weitergehen wird. Und dieser Zustand ist keineswegs unerträglich für die allermeisten. Ich sage für die allermeisten, denn es gibt auch einige, die diese Abhängigkeit von der Palliativmedizin gerade als ausgesprochene Irritation, als für sich keine wählbare Option finden. Also, mein Hauptpunkt, es gibt keinen Zwang, aber es gibt die Nötigung und jetzt auch strafrechtlich seit 3 Jahren auf keinen Fall als Professioneller diese Handlungsweise vorzunehmen,
der ich mich daran erinnere, der Großteil von 2015 auch sehr viel in Kongressen der Akademie für Ethik in der Medizin, Ärzte sich selbst auf dem Podium dazu bekannt haben, dass sie Beihilfe zum Suizid geleistet haben, in ganz bestimmten Extremfällen.
Vielen Dank bis hierhin. Ich schaue jetzt mal in die Runde.